Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz und ich begleite Sie durch diesen Podcast. In der letzten Folge unserer Podcast-Reihe zum Thema Generationenmanagement in Unternehmen versuchen wir, die Generation der Zukunft, Generation Alpha, zu ergründen. Hierfür spreche ich mit Markus Reif.
Menschen sind nicht mehr so durchhaltefähig wie früher. Die ziehen viel schneller Konsequenzen aus schlechter Kultur oder eben auch schlechter Führung. Die werden gar nicht darauf schauen, eine stabile, keimfreie und hygienisch tadellose Karriere mit wenigen Arbeitgebern über 45 Jahre hinzuplanen.
Markus Reif ist Personalleiter, HR-Direktor, Speaker und Blogger. Er war unter anderem Leiter im Recruitment und Employee Branding für die Dachregion bei Ernst & Young und Chief People Officer für Kienbaum. Talent Acquisition, Recruiting, moderne HR-Arbeit und die Arbeitswelt 4.0 sind seine Themen. Er selbst gehört der Generation X an und hat einen 8-jährigen Sohn aus der Generation Alpha. Der Generationen-Podcast wird präsentiert von DATEV. Denn ganz gleich aus welcher Generation, jeder erwartet heute Software, die ihm einen Mehrwert verschafft. Zum Beispiel spürbare Freiräume. Als einer der führenden IT-Dienstleister in Europa bietet das Softwarehaus DATEV speziell kleinen und mittleren Unternehmen vernetzte Lösungen für optimale digitale Workflows. Für alle kaufmännischen Aufgaben gibt es digitale Tools, die Sie effektiv von Büroaufgaben entlasten. Und zwar durchgängig. Von der Angebotserstellung bis hin zum Jahresabschluss beim Steuerberater. Mehr Infos zu den neuen digitalen Perspektiven und den Softwarelösungen von DATEV finden Sie auf digitalschaftperspektive.de. Klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Podcast. Hallo Herr Reif, ich freue mich, dass Sie heute mit mir die Arbeitnehmer der Zukunft erforschen wollen, die Generation Alpha. Die Generation Alpha gibt es als Arbeitnehmer natürlich noch nicht, weil alle ab 2010 Geborenen zu dieser Generation zählen, die Ältesten also noch locker im Kindesalter sind. Trotzdem können Arbeitgeber jetzt schon erste Weichen stellen. Erkennen Sie schon Tendenzen oder Unterschiede im Vergleich zu den Generationen X, Y, Z?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Welt, in der die Generation Alpha jetzt groß wird, sich natürlich in vielen Dingen massiv unterscheidet. Zum einen haben wir durch eine maximale Digitalisierung und Durchdringung mit Tablets, mit Smartphones, mit Smart TVs da auch etwas, die sich sehr stark unterscheidet von meiner Generation, der Generation X. Also für mich war meine Jugend auch in dem Alter zwischen 8 und 16 Jahren geprägt davon, dass man Samstagabend zusammen eine große Show im ZDF und der ARD geschaut hat. Und dass Nachrichten immer zu einer fixen Uhrzeit kamen. Das heißt, das Leben orientierte sich schon ein Stück weit an gemeinsamen familiären Erlebnissen, auch vor dem Fernseher. Und die fanden halt zu bestimmten Zeiten statt. Mein Sohn ist groß geworden dadurch, dass die Dinge ubiquitär verfügbar sind. Durch Netflix und asynchrone Streaming-Angebote wie Amazon Prime und viele andere haben sie heute zu jedem Zeitpunkt am Tag die Möglichkeit, den Tag abschließen zu lassen.
Und diese Asynchronität bzw. diese ständige Verfügbarkeit, aber ja auch nicht nur von Entertainment, sondern auch von Wissen, wird das eine Auswirkung haben auf die Generation und wie sie sich dann in der Arbeitswelt bewegt oder wie sie vielleicht auch lernt oder ausgebildet wird?
Das mit Sicherheit. Also mein Sohn ist in die zweite Klasse gekommen und da fangen dann die ersten Arbeiten in Mathematik an zum Beispiel. Und sich dann jetzt, also ich bin 44 Jahre alt, sich in die Welt eines 8-Jährigen in Mathematik reinzudenken, ist schon eine Herausforderung. Und wir haben beim Üben festgestellt, dass wir unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Ich habe mir elektronische Unterstützung besorgt. Ich habe den Taschenrechner, das ist so ein mathematischer Lerntaschenrechner, gekauft. Und mit dem übt mein Sohn jetzt. Und innerhalb von einer Woche ist er in Mathe so viel besser geworden, dass die nächste Arbeit auch wieder eine ordentliche Zensur hatte. Also ich glaube, dass die Angebote, wie kann ich denn digitale, verfügbare Lernangebote auch so nutzen, dass sie einen direkten Effekt in die Pädagogik haben, das finde ich ist ziemlich auffällig für die Generation Alpha. Meine Generation hatte das nicht.
In der Arbeitswelt ist eine höhere Fluktuation und ein schnellerer Arbeitsplatzwechsel bei jüngeren Generationen zu beobachten. Die lebenslange Karriere in einem Unternehmen scheint also quasi zu Grabe getragen zu werden. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Wenn Sie als Führungskraft unterwegs sind, dann arbeiten die Menschen in der Regel für Sie. Und wenn Menschen kündigen, hat es auch sehr oft mit Ihnen zu tun als Führungskraft. Und ich glaube, diese Entwicklung, die eben sehr stark zu beobachten ist, weil dort eine der wesentlichen Veränderungen stattgefunden hat, Menschen sind nicht mehr so durchhaltefähig wie früher, die ziehen viel schneller Konsequenzen aus schlechter Kultur oder eben auch schlechter Führung. Also mein Vater gab mir noch den Rat mit, bei deinem ersten Arbeitgeber musst du mindestens 7 Jahre bleiben, sonst sieht das im Lebenslauf ganz schlecht aus. Und dadurch kannst du dir deine Zukunft verbauen. Mein Vater, so ich sag mal ältere Generation Babyboomer, der war sehr stark darauf ausgerichtet, dass die Karriere eine nach außen wirkende Komponente ist im Leben. Man sich eben als Arbeitskraft sehr stark auch über den Arbeitgeber und seine Profession definiert. Diese Dinge sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also wenn man jetzt sieht, Generation Y, Generation Z, die haben als Planung für ihren ersten Arbeitgeber 550 Tage. Und ich glaube, dass die Generation Alpha kommt in einer global sehr unsteten Welt in die Karriere hinein und hat große Herausforderungen und große Planbarkeit eigentlich nicht gelernt. Ich glaube, das sind Elemente, die diese Generation sehr stark treiben werden. Also sie werden sehr stark darauf schauen, dass sie beruflich das machen, worauf sie Lust haben. Und werden auch, glaube ich, sehr stark kalkulieren, dass sie aus der Tätigkeit das meiste für sich als Lernfaktor mit rausziehen. Die werden gar nicht darauf schauen, eine stabile, keimfreie und hygienisch tadellose Karriere mit wenigen Arbeitgebern über 45 Jahre hinzuplanen.
Was würden Sie Unternehmen raten, wie die mit so einem Verhalten umgehen sollten?
Wir können mal zwei Komponenten rausgreifen. Also ich hatte eingangs mal den Karrierepfad der Corporate Karriereleiter erwähnt. Das ist ein Überbegriff, der für die Generation der Veteranen, Babyboomer und auch der Generation X eigentlich maßgeblich war. Da sind Elemente dabei, wie zum Beispiel Arbeitszeit. Also man hat eben sehr stark geschaut, dass man in 40 Stunden seine Arbeit koordinieren kann, dass man präsent ist in dieser Zeit, eben von morgens bis abends im Büro. Arbeit hat sich dadurch definiert, was ich in einem geschlossenen Büro oder an meinem Arbeitsplatz im Betrieb, was ich dort an Arbeiten zu erledigen habe, und ich habe wenig Arbeit mit nach Hause genommen. Ab der Generation Y über die Generation Z bis hin zur Generation Alpha hat sich dieser Karrierepfad und auch das Attribut Arbeitszeit massiv verändert. Der Karrierepfad ist die persönliche Karriereleiter im Vergleich zur Corporate Karriereleiter. Also man schaut viel mehr auf sich selbst und viel mehr auf das, was für einen am besten passt. Bei den Arbeitszeiten steht eben diese Präsenzzeit im Büro versus einer maximalen Flexibilität von Arbeitszeit und Arbeitsort. Viel mehr Homeoffice oder Arbeiten nach anderen Plätzen und zu Zeiten, die in meine Lebensplanung passen. Und das sind die sehr großen Unterschiede zu den Generationen, die heute als Führungskraft in den Unternehmen über Karrieren entscheiden und die auch neue Mitarbeiter einstellen. Und der Ratschlag ist für die Unternehmen, dass sie genau diese Veränderungen der verschiedenen Treiber in der Karriere sehr gut antizipieren und versuchen, in die eigene Personalstrategie zu überführen. Eben mit Partizipation bei Strategieentscheidungen, in Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort, mit einem hohen Respekt vor den persönlichen Interessen des einzelnen Mitarbeiters.
Also noch stärker auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer eingehen.
Absolut, weil ansonsten zieht diese Generation sehr schnell die Konsequenz, und die Konsequenz messen wir in Fluktuation.
Sie haben eben gesagt, dass die Generationen Planbarkeit heutzutage nicht mehr lernen. Wie sieht das aus, wenn sie in die Arbeitswelt kommen? Unternehmen müssen planen und kalkulieren. Wie sollen die jetzt mit solchen Mitarbeitern umgehen?
Diese Generation möchte schon stabile Verhältnisse, und die kann man durchaus extrapolieren auf Planung. Was aber jetzt an großen Unterschieden existiert, wenn früher ein akademischer Berufseinsteiger bei einer Firma begonnen hat, zum Beispiel die Generation X, dann waren das in der Regel Diplomabsolventen, die hatten Bundeswehr oder Zivildienst hinter sich, die haben ungefähr 5,5 Jahre studiert, die haben 9 Jahre fürs Abitur gebraucht, die sind dann ungefähr 28, 29 Jahre alt gewesen, als sie in den Beruf eingestiegen sind. Und die konnten zu dem Zeitpunkt schon Planung. Heute ist es so, wenn jemand akademisch mit einem Bachelor einsteigt, hat vielleicht das Abitur sogar in 8 Jahren gemacht, Wehrdienst oder Zivildienst gibt es in der Form nicht mehr, dann sind die 21 Jahre alt. Also ganz anders lebenserfahren, ganz anders beschlagen und kulturell versiert. Und denen müssen wir auf den ersten Jahren in der Karriere die Unterstützung geben, die diejenigen, die vor 20 Jahren in die Karriere eingestiegen sind, eben schon an Bord hatten. Das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen für Unternehmen. Das ist dieses Training on the Job. Also das ist eigentlich ein Begriff, den wir sehr gerne bei den Fortbildungen verwenden. Am Ende ist es aber das, was jeden Tag hinzuzulernen ist, um eine außergewöhnliche Karriere zu haben.
Stichwort Training on the Job. Aus Sicht der Unternehmen ist das erhöhter Aufwand. Gleichzeitig aber verkürzen sich die Zeiten, die jüngeren Generationen wie die Generation Y oder Z bei einem Arbeitgeber bleiben. Kann man diese Mitarbeiter, vor allem in Anbetracht des Aufwands, sie erst einmal auszubilden, nicht irgendwie länger im Unternehmen halten?
Also es ist ja nicht so, dass jeder Einzelne aus der Generation Z zum Beispiel oder der Generation Y bestätigt, nur 550 Tage bei den Unternehmen zu bleiben. Also sehr viele sind bei ihrem ersten Arbeitgeber mehrere Jahre. Und es gibt Gründe, warum man dort von den ursprünglichen Erwartungen und auch von statistischen Elementen abweicht. Das beschreiben wir Personaler als Kultur. Also wenn sie eine sehr gute Kultur haben, dann bleiben Menschen auch länger und konstanter bei ihnen und glauben auch an sie, ihr Unternehmen und ihren eigenen Wertbeitrag, den sie dort leisten und somit ihre eigene Karriere besser treiben können. Und genau diese Elemente müssen sie investieren, damit sie mit dieser Generation erfolgreich sein können.
Eine Unternehmenskultur zu pflegen, wird nochmal an Bedeutung gewinnen in der Zukunft. Was bedeutet das für das Management und die Führungskräfte?
Früher galt das klassische Management. Management führt Mitarbeiter durch Weisung, Kontrolle, durch Micromanagement, durch Ansagen. Das, was wir heute als Führung bezeichnen, ist eher der neudeutsche Begriff Leadership. Dort geht es um die Befähigung, Motivation, Freiräume lassen, Fehler zulassen. Das ist eine ganz andere Form. Und wir müssen eigentlich den Übergang vom Management zum Leadership hinbekommen.
Die Aufgabe vom Management und den Führungskräften ist also jetzt, ein Leadership zu implementieren, damit das Unternehmen vorbereitet ist, wenn die letzten Babyboomer und Generation X-Mitarbeiter gehen, sodass dann Generation Y und Z im Unternehmen lange bleiben und einen guten Job machen.
Ganz genau, weil wenn Sie ein klassisches großes Unternehmen heute sehen, dann hat sich der Anteil der verschiedenen Generationen in der Mitarbeiterbelegschaft in den letzten 10 Jahren sehr stark verändert. Die Babyboomer sind von 50% gefallen auf 30%. Diese weggefallenen 20% wurden maßgeblich durch die Generation Y absorbiert. Und so wird sich die Verteilung der Alterskohorten natürlich auch durch die Hinzunahme der Generation Z und in Zukunft auch durch Generation Alpha natürlich neu durchmischen. Und bei dieser Durchmischung muss man natürlich auch die Werte austauschen. Also die Generation Babyboomer ist ganz anders mit einer Karriere umgegangen, als es die nachfolgenden Generationen tun. Jeder setzt für sich andere Schwerpunkte. Wenn ich aber als Top-Führungskraft von diesen alten Werten nicht loslassen kann, dann wird mich irgendwann die Realität überholen. Und das können Sie an Unternehmen wie Kodak oder wie Nokia sehr eindeutig beobachten. Weil sie verlieren Innovationsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit, sie verlieren die Relevanz in den Märkten. Und die sind extrem volatil geworden.
Und Sie meinen, das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass sich diese Unternehmen nicht genügend um Arbeitnehmer der jüngeren Generation gekümmert haben?
Absolut. Es gibt sehr, sehr interessante und starke Studien, die das sehr eindrucksvoll unterstreichen. Und jeder, der seit Jahrzehnten im Business unterwegs ist, wird es auch von sich aus so behaupten, dass mittlerweile das Entscheidende nicht mehr der beste Maschinenbauer ist, sondern die beste Kultur, um Mitarbeiter zu befähigen, mehr aus sich rauszuholen, als sie in der Vergangenheit gefordert waren. Also Kultur und Führung sind die entscheidenden Merkmale für Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.
Wir haben eben schon das Thema Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt angerissen und haben festgestellt, dass ein Training on the Job für die jüngeren Generationen notwendiger wird. Klingt danach, als ginge der Bildungsauftrag auf die Unternehmen über, weil die Schüler und Studenten in der Schule und Uni nicht mehr richtig auf die moderne Arbeitswelt vorbereitet werden.
Das ist ja nicht nur eine These, sondern das ist eigentlich schon ein bestätigter Sachverhalt seit der Bologna-Reform mit der Umstellung von Diplom auf Bachelor und Master. Wir haben durch diese Entwicklung gesehen, dass auch in der Schulpädagogik nicht mehr die Dinge trainiert werden, die in der Karriere notwendig sind. Das Leistungsprinzip ist weiterhin in der Wirtschaft exorbitant und wichtig und es wird sich auch nicht komplett auflösen, nur weil sich Werte für eine Karriere ändern. Wir tun gut daran, in der Schule eine hohe Leistungserwartung den Schülerinnen und Schülern mitzugeben, damit sie beim Berufseintritt nicht davon komplett überfordert werden.
Wenn Sie ein Unternehmen hätten, wie würden Sie sich aufstellen, um in Zukunft die besten Mitarbeiter zu bekommen?
Ich glaube, dass wir für die Zukunft etwas brauchen. Das könnte der Chief People Officer sein, also jemand, der die HR-Abteilung leitet und nicht an jemanden im Vorstand mit einem anderen Primärressort berichtet, also wie Finanzen, Marketing oder der CEO selbst, sondern wir haben Platz am Tisch Und man spricht ja sehr oft davon, dass das eine agile Personalabteilung sein muss. Und der Unterschied ist eigentlich das, was ich vorhin schon erwähnte, mit dem tradierten Management versus des neuen Leaderships. Also früher galt, dass man über Bonus versucht, Mitarbeiter zu motivieren, dass man eine Anwesenheitskontrolle hat, dass man Mitarbeiterbeurteilungen hat in Jahresgesprächen, individuelle Zielvereinbarungen, dass man sehr viele Richtlinien hat, von Reisekosten bis hin zu, was weiß ich, dass man Überstunden regelt, Personalentwicklung eben sehr stark in einer Prozessorientierung und nicht einer Lösungsorientierung. Diese ganzen Dinge müssen wir hinter uns lassen und wir müssen eine Kultur aufbauen, ein Klima aufbauen, wo wir eben sehr stark mit Offenheit, mit Eigenverantwortung arbeiten, Interdisziplinarität, dass wir Feedback als nicht zweimal im Jahr vorzunehmende Maßnahme, sondern kontinuierlich als Element und Instrument betrachten, wie wir Mitarbeiter befähigen können. Wir brauchen eine Fehler-Lernkultur, damit Mitarbeiter Entscheidungen treffen dürfen, ohne Angst vor den Konsequenzen zu haben. Es hat eine Form von lateraler Führung und Selbstorganisation zur Folge. Ich glaube, dass wir dort mit dem Chief People Officer einen Titel definieren, der sehr viel von diesen Herausforderungen auch in sich, in seiner Stellenbeschreibung abdeckt.
Und wo sehen Sie im Unternehmen den Chief People Officer? Wo ist er angegliedert?
Er ist ein eigenständiges Vorstandsmitglied oder Mitglied der Geschäftsleitung. Er sitzt mit am Tisch zusammen mit dem CEO oder dem Geschäftsführer. Und das ist jemand, der die Geschäftsstrategie versteht und versucht, sie mit den richtigen HR-Instrumenten zu bedienen.
Die Arbeitswelt verändert sich ja gerade, zumindest in Deutschland, sehr stark durch den demografischen Wandel. Dieser Trend wird sich in Zukunft noch potenzieren. Denken Sie, dass es in Zukunft der Regelfall sein wird, dass sich die Unternehmen bei den Mitarbeitern bewerben müssen und nicht mehr umgekehrt?
Diese These ist seit 5 Jahren bestätigt. Unternehmen können sich gar nicht mehr leisten, innenorientiert zu rekrutieren. Sie müssen auf die Bewerber zugehen und sich bei den Bewerbern bewerben. Es ist auch total notwendig, dass sie im Kern diese Ausprägung nach vorne besser unterstreichen. Was heißt das? Sie müssen Mitarbeiter gewinnen, um die sie sich bewerben. Sie müssen mit diesen Mitarbeitern sehr stark in den inhaltlichen Dialog gehen, wo sie die Schwerpunkte ihrer Karriere setzen und müssen sich damit lösen von sehr starren Konzepten, welche Lücke sie gerade zu füllen haben. Also Unternehmen arbeiten so, es kündigt jemand und dann wird jemand beauftragt, meist ist es die Personalabteilung, diese Lücke zu füllen. Und dann rekrutieren sie mit einer fixen Vorstellung des Idealkandidaten auf dem Markt, der sowieso sehr eng ist und der im harten Wettbewerb steht, rekrutieren sie dann Mitarbeiter genau für diese Lücke. Jetzt gehen sie für irgendein Unternehmen ihrer Wahl mal auf Kununu oder Glassdoor und schauen, was dort über diese Firmen und deren Kultur geschrieben wird. Ich glaube, diese Form der Rekrutierung wird nicht lange gut gehen, weil die Kandidaten heute sehr deutlich im Vorteil sind bei der Entscheidung, wer ihr zukünftiger Arbeitgeber ist. Und da spielen ein paar Euro mehr oder weniger eine total untergeordnete Rolle. Gehalt ist ein Hygienefaktor geworden, ist nicht mehr allein bestimmend für eine Karriere, weil die Kandidaten sehr stark darauf achten, ist dort eine Kultur, in der ich Lust habe, ein paar Jahre zu arbeiten. Diese Dinge werden sehr stark die Rekrutierung verändern.
Das klingt deutlich komplexer als das Instrument Gehalt oder Urlaub.
Der Multiplikator von positiver Kultur ist deutlich größer. Das heißt, wenn Sie Ihre Mitarbeiter ernst nehmen, wenn Sie sie einbeziehen in die Ausgestaltung und in den Erfolg des Unternehmens, dann wird es ein Magnet sein, der sehr, sehr stark andere Top-Talente auch anzieht. Und dafür brauchen Sie ausgesprochen gute Führungskräfte, die dann weitere Talente nachziehen. Ich glaube an den Talentfaktor in der Unternehmenskultur und auch in der Rekrutierung. Also Sie müssen einfach sehr gute Leute haben, die auch immer den Ansporn haben, bessere Leute als sie selbst sind einzustellen, weil nur dann können sie Erfolg haben auf den volatilen Märkten, die wir in Deutschland und Europa und auf der Welt haben.
Vor nicht allzu langer Zeit war das Gehalt ja noch ein Statussymbol oder zumindest ein Motivator. Nicht nur um Mitarbeiter zu gewinnen, sondern auch um sie zu halten oder zu belohnen. Die jüngeren Generationen sind in großem Wohlstand aufgewachsen. Welche Statussymbole könnte es in Zukunft für diese Generationen geben?
Es gibt so einen lockeren Spruch, dass Zeit der neue Firmenwagen ist. Während die Generation Veteranen, Babyboomer und auch Generation X eben sehr stark über große Firmenwagen sich definierten als Statussymbol, ist es für die nachfolgenden Generationen eigentlich eher die Flexibilität von Arbeitszeit, dass sie halt noch Zeit für ihr Leben haben und nicht alles an Zeit investieren müssen, um eben dieses große Statussymbol haben. Das sehen Sie auch daran, dass in großen Metropolen, wo Sie eben mit Carsharing durchaus Ihre Bedürfnisse an Mobilität befriedigen können, die jüngere Generation in der Regel kein Auto hat. Ich glaube, dass Zeit das neue Statussymbol ist und deswegen müssen wir auch Karriere anders definieren. Also diese Corporate-Karriereleiter mit 5 Tagen präsent sein im Büro und immer vor dem Chef da sein und auch noch da sein, wenn der Chef wieder geht, das ist etwas, was im Kern abgelehnt wird. Und wenn wir diese kulturellen Elemente einer Karriere nicht grundsätzlich ändern, dann werden wir Schwierigkeiten bekommen.
Sie als Vater von Ihrem Sohn aus der Generation Alpha, was würden Sie ihm raten, wenn er in die Arbeitswelt eintritt?
Ja, erstmal eine solide Ausbildung, auf der man aufsetzen kann, bei der man Grundlagen lernt, die wichtig sind. Und danach kann jeder schauen, wo seine Präferenzen sind, ob das dann Medizin ist, ob es Ingenieurwesen ist, ob es irgendwas im Umfeld IT und Digitalisierung ist. Aber überall dort, wo dann die Präferenzen sind, baue ich auf einer vernünftigen Qualifikation auf. Und diese Empfehlung habe ich echt viel Sympathie für, weil ich auch unterm Strich verstehe, welche Wirkungen für eine Karriere das haben kann. Also wenn Sie sich zu sehr spezialisieren, sind Sie halt immer sehr stark von Wirtschaftszyklen abhängig. Wenn Sie eine generische Ausbildung haben, sind Sie erstmal allgemeingültig qualifiziert. Ich glaube, diese Empfehlung ist extrem gut und ich würde meinem kleinen Jonas das ganz gerne angedeihen lassen.
Die Generation Alpha ist natürlich noch Zukunftsmusik. Und es ist noch nicht absehbar, welche prägenden Erlebnisse und Erfahrungen sie machen wird, die sie dann in die Arbeitswelt überträgt. Klar ist, Generationen bilden immer nur eine Tendenz ab, wie einzelne Mitarbeiter einer Generation ticken, worauf sie Wert in der Arbeit legen und wie ihre Werte und Prioritäten ausgestaltet sind. Und klar scheint zu sein, wenn Unternehmen diese vielfältigen Fähigkeiten und Ansprüche in ihrer Unternehmenskultur berücksichtigen, können sie im weltweiten Wettbewerb bestehen. Das war die erste Reihe unseres Manager-Magazin-Podcasts. In der nächsten Reihe beschäftigen wir uns mit erfolgreichen Menschen in der Wirtschaft, die uns auf die eine oder andere Weise als Leitbilder dienen können. Mein Name ist Sandrina Lorenz und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und spannende Zeit.